Wir investieren ganz, ganz, ganz stark in die Lehrkräfteausbildung, haben eine der längsten Lehrkräfteausbildungen der Welt. Aber unsere Fortbildung ist im internationalen Vergleich ziemlich unterbelichtet. Nur 4 Bundesländer haben überhaupt eine quantifizierte Fortbildungspflicht. Also die sagen, okay, so und so viele Stunden pro Schuljahr sollte man sich fortbilden als Lehrkraft. Singapur ist mit 100 Stunden natürlich weit wahnsinnig voraus, auch im internationalen Durchschnitt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist Alexander Brandt bei mir im Gespräch. Wir sprechen über ein Thema, das weit über die Schule hinaus relevant ist. Was machen die Bildungsweltmeister anders? Und was können wir in der Erwachsenenbildung daraus lernen? Mein Gast verbindet zwei Perspektiven. Er ist ausgebildeter Lehrer und unterrichtet nebenberuflich an einer Stadtteilschule in Hamburg. Hauptberuflich arbeitet er als Redakteur für das deutsche Schulportal der Robert-Bosch-Stiftung, wo er über Bildungsforschung und Schulentwicklung schreibt. Für sein neues Buch »Die Bildungsweltmeister – Eine Reise zu den besten Schulen der Welt und was wir von ihnen lernen können«, erschienen im Februar 2026 bei Welz, hat er 6 Monate lang die Schulen in Finnland, Estland, Japan und Singapur besucht. Alexander, schön, dass du heute bei mir auf Besuch bist.
Vielen Dank für die Einladung, Ivo.
Bevor wir richtig einsteigen, hier, wie immer, meine Frage zu Beginn. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, wir werden heute viel darüber sprechen, was wir vom Ausland lernen können, aber tatsächlich verbindet mich oder beschäftigt mich diese Frage schon mein ganzes Leben lang. Also ich bin selber Halbamerikaner, meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher und ich habe auch schon als Schülerzeit in den USA verbracht und auch im Studium war ich viel im Ausland unterwegs. In den USA, in Finnland habe ich Auslandssemester gemacht, dann auch ein Master in Glasgow. Also schon vor dieser Reise, über die es heute gehen wird, war das, dieser Blick über den Tellerrand, ganz, ganz wichtig für mich und hat mich sehr geprägt.
Ich freue mich auf unser Gespräch, Blick über den Tellerrand. Das wird natürlich hochinteressant heute. Und zu Beginn will ich so ein bisschen einsteigen mit der Überlegung, Lernen ist und bleibt ja eine Art Blackbox. Wir wissen nicht genau, was da in den einzelnen Köpfen passiert. Du hast dich aber in Finnland, ich habe vorhin gesagt, Japan, auch Singapur umgeschaut. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Warum gerade diese Auswahl von Ländern und worauf hast du dich auf deiner Reise besonders konzentriert, weil du das vielleicht in Deutschland vermisst?
Genau, das sind ja alles Länder, die in der Vergangenheit sehr gut bei der PISA-Studie abgeschnitten haben. Die PISA-Studie misst ja bei Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern die Kompetenzen in Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften. Und es ist eine Studie, wo wir alle wissen, dass Deutschland ziemlich, also nicht so gut abschneidet. Die letzten PISA-Erhebung so schlecht wie noch nie. 30% der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler erreichen nicht das Mindestniveau in Mathematik, das sie brauchen, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Beim Lesen ist es jeder Vierte. Also wir haben ein richtiges Problem. Gerade bei diesem Thema natürlich ist Bildung mehr als was PISA ausmacht, aber das ist ein wichtiger Teil davon. Und ich wollte wissen, wie machen es dann wirklich andere Länder, dessen Schulsysteme bei dieser Studie, die ja als sehr bedeutend gilt, was machen die anders? Und können wir vielleicht von denen etwas lernen? Und man kann ja viel lesen zu anderen Schulsystemen, es gibt auch viel Forschung dazu, aber ich wollte wissen, als Lehrer, wie funktioniert das? Und ich habe einfach angefangen, Schulen anzuschreiben in 4 Ländern, Estland, Finnland, Japan und Singapur. Ich habe angefragt, hey, kann ich bei euch hospitieren? Und ich habe angeboten, Unterricht zu halten. Ich habe angeboten, Vorträge über Deutschland zu halten für die Schülerinnen und Schüler dort. Und ich war erstaunt, wie viele von ihnen ja gesagt haben. Und ich habe dann wirklich 30 Schulen besucht in diesen Ländern, die alle sehr unterschiedlich, also kulturell sind, von der Größe, von der Geschichte, von dem Schulsystem. Und ich war ein bisschen auf der Suche nach gemeinsamen Mustern. Ich bin nicht wirklich mit einem Schwerpunkt reingegangen in die Reise. Ich hatte den Luxus der Zeit. Also ich habe ja wirklich 6 Wochen in diesen pro Land verbracht, in diesen Schulen. Und ich konnte mir die Zeit nehmen, erstmal anzukommen und mir ein Bild zu machen von diesen Systemen und von den Kulturen, weil das hängt sehr stark zusammen. Und ein Muster, ein Prinzip, das ich in vielen Ländern gesehen habe, ist eben das der Professionalisierung, der lebenslangen Professionalisierung von Lehrkräften. Und das spielt auch in meinem Buch Die Bildungsweltmeister eine große Rolle.
Lass uns diesen Faden mal aufgreifen, weil ein Bild aus deinem Buch ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Beispielsweise in Finnland gelten Lehrkräfte als Forschende in ihrer eigenen Praxis. Und lass uns mal diese Begrifflichkeit auf der Zunge zergehen. Forschende in der eigenen Praxis sein. In Finnland heißt das konkret, da formulieren die Lehrkräfte pädagogische Hypothesen, sie sammeln Daten und sie tauschen sich mit Kolleginnen und Kollegen aus. Was bedeutet diese forschende Haltung für dich und warum hat sie in Deutschland nie richtig Fuß gefasst?
Ja, dieses Konzept der forschenden Lehrkraft ist kein finnisches Konzept ursprünglich. Es stammt von dem britischen Bildungsforscher Lawrence Stenhouse, The Teacher as Researcher. Das ist eine Bewegung aus den 1970er Jahren, die eben sagt, dass Lehrkräfte immer wieder ihre eigene Praxis hinterfragen sollen. Wie eine Forscherin, wie ein Forscher. Und eben sich nicht an einem festen Modell von gutem Unterricht irgendwie abarbeiten oder daran zu stark orientieren, sondern flexibel bleiben und immer so einen Blick für die Schülerinnen und eben einen Blick für den eigenen Unterricht entwickeln können. Und dieses Konzept, diese Haltung ist stark bei finnischen Lehrkräften veranlagt. Viele finnische Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, dass sie ihren Unterricht als eine Art Experiment betrachten. Das heißt, wenn zum Beispiel neue Materialien genutzt werden von der Schule oder ein neues Curriculum erstellt wird, schulintern, oder neue Methoden entwickelt werden, dann formulieren sie zuerst pädagogische Hypothesen. Zum Beispiel, ich denke, dass das und das so gut funktionieren könnte. Aber es ist erstmal nur eine Vermutung, eine Hypothese, die dann noch überprüft werden muss. Das heißt, sie sammeln Daten, wobei Daten ein sehr weiter Begriff sein kann. Daten kann auch heißen Unterrichtsbeobachtungen oder man sammelt vielleicht Schülermaterial ein. Und dann reflektiert man mit Kolleginnen und Kollegen, ob diese Hypothese sich bestätigt hat. Also es gibt wirklich so einen Zyklus aus Hypothese und Datensammlung und dann Besprechung von dem, was man beobachtet hat. Und dieser Zyklus ist eben sehr wichtig für so eine Art Haltung als eine forschende Lehrkraft. Den Ursprung hat es aber in der Lehrkräfteausbildung. Das ist ein sehr wichtiges Konzept in der Lehrkräfteausbildung in Finnland. Unter anderem lernen angehende Lehrkräfte auch die Methoden der Bildungsforschung. Also sie lernen zum Beispiel, wie man eine Forschungsfrage aufstellt, wie man Daten sammelt und diese Erkenntnisse aufschreibt. Nicht, weil sie später dann in die Bildungsforschung gehen sollen, sondern weil das zum Beruf dazu gehört.
Für mich heißt das eigentlich, in Finnland verschmelzen Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung, wenn die auch lernen, wie man eine Forschungsfrage stipuliert und aufwirft und anschließend vertieft im Kollektiv bearbeitet. Sehe ich das richtig? In Deutschland hingegen hat so Theorie und Praxis sich in den letzten Jahrzehnten eher ein bisschen auseinandergelebt.
Ja, das hat auch strukturelle Gründe, wie die Ausbildung strukturiert ist. In Deutschland haben wir ja das Referendariat, wo der Großteil der Praxiserfahrung eben stattfindet oder die systematische Einführung in die Praxis. Und wir haben eben ein sehr langes Studium tatsächlich im Vergleich zu anderen Schulsystemen. Und in Finnland gab es in den 1970er Jahren eine Reform der Lehrkräftebildung. Damals wurden die Grund- und Volksschullehrkräfte also an so praktischen Lehrerseminaren ausgebildet und die Gymnasiallehrkräfte hatten dann einen Master plus noch einen einjährigen Vorbereitungsdienst. Aber dann im Zuge einer Schulstrukturänderung mussten alle Lehrämter vereinigt werden oder vereinheitlicht werden, weil sie dann das längere gemeinsame Lernen eingefügt haben. Und dann mussten alle ein Masterstudium machen und sie haben das dann so gemacht, dass die Praxisphasen ins Studium integriert werden. Und in Finnland ist es so, dass die allermeisten Praxisphasen an sogenannten Übungsschulen stattfinden. Das sind Schulen, die allen Lehramtsuniversitäten zugeordnet sind. Das heißt, eine Universität, die Lehrämter ausbildet, hat dann vielleicht ein bis zwei Übungsschulen und dort finden der Großteil der Praxisphasen statt. Das heißt, es gibt eine enge Verzahnung. Man kann vielleicht, es gibt insgesamt 4 Praxisphasen im Studium. Man ist vielleicht in 2 Tagen in der Vorlesung oder an der Uni und dann geht man ein paar hundert Meter weiter zur Übungsschule. Und an der Übungsschule, alle Lehrkräfte, die dort tätig sind, sind Ausbildungslehrkräfte, sind Mentoren. Und die sind sozusagen die Brücke von Theorie zu Praxis. Sie arbeiten auch selber ganz stark mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Uni zusammen und sind selber Art Bildungsforschende mit ihren eigenen Schülerinnen und Schülern.
Hochinteressant, dieses Bild, das du uns hier von Finnland zeichnest. Ich habe ja dein Buch gelesen, Die Bildungsweltmeister, und du beschreibst darin eine Szene, die mich beeindruckt hat. Die finnische Studentin Kaisa musste vor ihrem Lehramtsstudium 7 wissenschaftliche Artikel durchdringen, quasi als Aufnahmeprüfung. Und ich habe auch erfahren, dass nur 10-20% der Bewerberinnen und Bewerber, die schaffen es überhaupt ins Grundschullehramt. Das ist ja eine ziemlich hohe Einstiegshürde. Ist das vielleicht der eigentliche Schlüssel zur beruflichen Autonomie und auch zum Vertrauen, das finnische Lehrkräfte in der Gesellschaft genießen?
Ja, also gerade das Grundschullehramt ist sehr, sehr beliebt in Finnland. Das hat auch kulturelle Faktoren, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht alles nur System. Also während der russischen Besatzung im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten die Lehrkräfte eine ganz besondere Rolle. Die waren quasi Beschützer der finnischen Kultur und Sprache. Die haben finnischsprachige Schulen gegründet, entwickelten die nationale Literatur weiter. Und es hatte lange Zeit beinahe etwas Heldenhaftes, Lehrerin oder Lehrer zu werden, weil es eben das Land geschützt wurde dadurch. Diese Prägung wirkt natürlich auch noch nach, aber auch die qualitätsvolle Lehrkräfteausbildung spielt auch eine Rolle, dass dieser Beruf immer noch so beliebt und angesehen ist. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, dass, weil es eben diese Selektion am Anfang des Studiums gibt, ist man dann etwas flexibler hintenrum. Also zum Beispiel bei uns gibt es ja das Referendariat mit dem Staatsexamen, sehr viel Druck, sehr viel Stress, sehr starke Fokussierung auf Lehrproben, die benotet sind. In Finnland gibt es keine benotete Lehrproben, aber weil man eben am Anfang schon sehr stark darauf achtet, wer bringt die Voraussetzungen mit, um eine gute Lehrkraft zu werden, hat das eben dann so geregelt, dass die Praxisphasen nur bestanden oder nicht bestanden sind, aber eben nicht so stark benotet, nicht benotet werden, und man kann sie auch im Zweifel wiederholen. Und das gibt dann den angehenden Lehrkräften viel mehr Freiheit, viel mehr Autonomie und Kompetenz erleben, weil es eben nicht, man sich nicht an so ein bestimmtes Modell der Seminarlehrkraft zum Beispiel anpassen muss, wie sie guten Unterricht sieht, sondern ein eigenes Modell und eben mit dem forschenden Blick entwickeln kann, was man selber für guten Unterricht
hat. Hochinteressant, diesen forschenden Blick. Lass uns den einen Moment weitertragen. Ich möchte mit dir auch noch auf Japan zu sprechen kommen. Du beschreibst dort die Lesson Study auf Japanisch. Ich versuche das mal auszusprechen. Yu-Gi-Oh! Ken-Yu. Also einer der bemerkenswertesten Methoden, die du auf deiner Reise erlebt hast. Und die geht so, dass ein Team wochenlang plant, eine einzige Forschungsstunde durchzuführen. Eine Lehrkraft hält sie und das ganze Kollegium schaut zu. Aber, und das ist entscheidend, beobachtet wird nicht die Lehrkraft, sondern beobachtet wird, wie die Schülerinnen und Schüler sich darin, in dieser Situation, in diesem Lernangebot verhalten. Ich bin neugierig von dir zu hören, Alexander. Was nimmt diese Methode den Beteiligten an Bewertungsdruck und warum funktioniert sie in Japan so gut?
Ja, das ist, glaube ich, wenn deutsche Lehrkräfte davon hören oder auch Bilder davon zum Beispiel sehen, ist es erstmal total erstaunlich. Da hält der Lehrkraft eine Unterrichtsstunde und dann sind oft nicht das ganze Kollegium, aber vielleicht schon so 10 Kolleginnen und Kollegen dabei, die das irgendwie anschauen. Und weil wir im Referendariat so geprägt sind von Hospitationen mit, oder dass, wenn man beobachtet ist von Kollegen und Kollegen, dass das gleich eine Bewertungssituation ist, sind wir sehr geprägt und anders sozialisiert im Referendariat. Und wenn man eben nicht sozialisiert ist, ist es auch eine, das hilft natürlich auch in solchen Situationen, das als Lernsituation zu sehen für sich. Aber das funktioniert so gut, weil es eben eine gemeinsame Forschungsfrage gibt. Das heißt, ein Team an Lehrkräften, vielleicht 3 bis 5 Lehrkräfte, überlegen sich gemeinsam, welche Herausforderung beschäftigt uns gerade in unserem Unterricht. Wie können wir zum Beispiel ein bestimmtes Konzept im Matheunterricht in der 2. Klasse besser umsetzen, besser unterrichten? Und dann über mehrere Wochen sammeln sie sich verschiedene Materialien zusammen, schauen vielleicht in die Forschung und tüfteln eben gemeinsam, sehr intensiv gemeinsam an einer Forschungsstunde, die dann eben eine Person hält. Aber allen ist klar, dass diese Stunde das Produkt einer Gruppenarbeit war. Und alle Kolleginnen und Kollegen, die zuschauen, die schauen eben auf die Schülerinnen und Schüler und ihre Lernprozesse. Das ist der eigentliche Grund, warum sie da sind. Weil ich als Lehrkraft allein kann unmöglich die verschiedensten Lernprozesse aller meiner Schülerinnen und Schüler im Blick haben, während ich unterrichte. Dafür reicht unser Arbeitsgedächtnis nicht von der Kapazität. Aber wenn wir einige Kolleginnen und Kollegen dabei haben, können sie 45 Minuten lang ein Kind im Blick haben und ganz genau schauen, okay, bei welcher Stelle war das Kind vielleicht besonders motiviert? Wo hat das Lernen gehakt? Wo kam es vielleicht gut zurecht? Und dann danach wird dann diskutiert, wie könnte man diese Stunde nochmal, wie könnte man daran feilen und eben die verschiedensten Eindrücke mit in diese Diskussion mit reingebracht.
Wenn ich jetzt mit dir im Gespräch bin, Alexander, über dein Buch Die Bildungsweltmeister und wenn ich dir hier ganz konzentriert zuhöre, wie du deine Beobachtungen und Erfahrungen in Japan zusammenfasst, dann realisiere ich wieder erneut, ähnlich wie du das im Buch auch sehr gut beschreibst, dass eben dort guter Unterricht als gemeinsame Verantwortung gesehen wird und eher nicht als Einzelleistung von einer inspirierenden Lehrperson. Ich frage mich gerade, ist das vor allem eine kulturelle Frage im japanischen Kontext oder lässt sich diese Haltung auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, irgendwo sonst kultivieren?
Ja und nein, natürlich spielt Kultur spielt immer noch Rolle und Japan hat ja eine kollektivistische Kultur, wo vielleicht dieser Teamgedanke nochmal von Haus aus stärker veranlagt ist. Aber Lesson Study hat sich seit Japan ist das Ursprungsland, wo das entwickelt wurde, aber Lesson Study hat sich seitdem in vielen, vielen anderen Ländern auch seinen Weg gefunden. In den USA zum Beispiel, in Großbritannien, in Singapur, aber auch in Deutschland tatsächlich. Also die Uni Potsdam treibt das Projekt Lesson Study seit einigen Jahren voran und ich habe auch selber Schulen besucht, die Lesson Study für sich erfolgreich umsetzen. Ich habe da auch fürs Deutsche Schulportal eine Reportage geschrieben zur Gorch-Fox-Schule, das ist eine Grundschule in Hamburg, die das Konzept umsetzt. Die machen es natürlich in ihrer eigenen Art und Weise, die machen es vielleicht nicht so intensiv wie die Schulen in Japan. Dann sind da vielleicht nur 3 Kolleginnen und Kollegen, die das gemeinsam planen und dann beobachten und nichts. Das ist vielleicht auch für deutsche Kontexte ein bisschen viel zu viel des Guten. Aber wenn man eben es schafft, eine gemeinsame Forschungsfrage zu entwickeln, die Zeitslots dafür zu schaffen, um die gemeinsamen Planungen und die gemeinsame Hospitation hinzukriegen und das auch in dem Zusammenlegen im Kollegium, so diese Teamhaltung auch drin ist, kann das sehr wohl auch in deutschen Kontexten funktionieren.
Zu diesem Beitrag über Lesson Study, du hast erwähnt, dass du es im Deutschen Schulportal als Beitrag veröffentlicht hast. Lass uns später unten in den Shownotes einen Link dann einbauen für alle, die sich dafür interessieren, dass sie das dort weiterlesen können. Und ich verbinde das mit einer Szene, die ich hier im Buch entdeckt habe, wo du in Singapur unterwegs warst und das hat mich als Freund der didaktischen Reduktion natürlich besonders fasziniert. Du beschreibst, wie in Singapur 6 Lehrkräfte 10 Minuten lang über den genauen Wortlaut einer einzigen Frage debattieren. Und der Kontext war ein Projekt, bei dem Schülerinnen Schimmelwachstum auf einem Toastbrot messen sollen. Warum ist diese kollektive Zuspitzung vielleicht sogar wirksamer als die einsame Vorbereitung durch eine Lehrkraft an ihrem Schreibtisch?
Ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen mehr einordnen zu der Szene, die ich im Buch beschreibe. Ich bin ausgebildeter Mathelehrer und habe dann an so einer Teamsitzung teilnehmen können das waren 6 Mathematiklehrkräfte der 9. Klasse einer Schule in Singapur und die haben sich am Dienstagnachmittag getroffen, um ein gemeinsames Unterrichtsprojekt zu planen. Und das haben sie jeden Dienstagnachmittag gemacht. Und 90 Minuten lang haben sie sich getroffen und gemeinsam haben sie ein Projekt gearbeitet, bei dem es ging da um Modellierung exponentiellen Wachstums für die Schülerinnen und Schüler und die Schülerinnen und Schüler sollten eben über mehrere Wochen ein Stück Toastbrot in eine Plastiktüte packen und dann über mehrere Wochen das Wachstum des Schimmels messen und dann eine Funktion finden, die dieses Schimmelwachstum ganz passend beschreibt. Das war so ein bisschen der Kontext. Und in der Sitzung, in der ich dann teilnehmen durfte, ging es darum, wie man dieses Projekt didaktisch eben strukturiert und eben auch, das hat mich fasziniert, wirklich sehr detailliert diskutiert hat, wie man bestimmte Fragen stellt, damit sie besonders kognitiv aktivierend sind für die Schülerinnen und Schüler. Und ich war nach dieser Teamsitzung völlig baff. Ich habe persönlich so viel gelernt, aber ich habe auch reflektiert. Ich habe nie mit Kollegen und Kollegen in Deutschland so intensiv über guten Unterricht nachgedacht. Und das hat mich auch traurig gemacht irgendwo, weil diese Art der Zusammenarbeit in Singapur ist in allen Schulen gängig. Also man nennt die Art der Zusammenarbeit Co-Konstruktion und das Format, in dem sie sich eben treffen, professionelle Lerngemeinschaft. Das heißt, alle Lehrkräfte in Singapur, Grundschule, weiterführende Schule, Kita und berufliche Schulen, sind Teil von einer solchen professionellen Lerngemeinschaft, die sich meist wöchentlich trifft und ein Jahr lang und an gemeinsamen Projekten arbeitet, fachdidaktische Artikel liest und sie reflektiert, sich über guten Unterricht austauscht. Und das hat zur Folge, dass es eine viel stärkere, ein gemeinsames Verständnis davon gibt, was guter Unterricht ist. Eine kollektive Wirksamkeit, das wissen wir aus der Hattie-Studie zum Beispiel, ist ganz, also wie, ob wir so einschätzen, dass wir als Kollegium gemeinsam etwas bewirken können, ist ganz, ganz, ganz wichtig für gute Lernleistungen. Und wir wissen, in Deutschland zumindest, dass wir gerade da bei der einheitlichen Auffassung von Unterrichten und Lernen ganz schwierige, also nicht so gute Werte haben. Das Deutsche Schulbarometer, eine Lehrkräfteumfrage, hat gefragt eben, Lehrkräfte gefragt, wie sie das einschätzen. Und die haben gesagt, 38% der Lehrkräfte haben gesagt, dass es in ihrem Kollegium eine einheitliche Auffassung von Unterrichten und Lernen gibt. Im Ausland ist dieser Wert doppelt so hoch, also bei etwa 81%.
Das ist ja völlig verrückt, diese Zahlen, die du uns hier präsentierst und dieser Einblick in Singapur. In deinem Buch habe ich auch gelernt, dass dort Lehrkräfte 100 Stunden Fortbildung pro Jahr gewährt wird. 100 Stunden, die fest in die Arbeitszeit verankert sind. Und in Deutschland, ich würde auch sagen in der Schweiz, möglicherweise in Österreich, geschieht ja Lernen meist on top. In deinem Buch schreibst du kritisch über die klassische dreistündige Frontalfortbildung und du sagst auch, dass die ja tendenziell eher wirkungsarm ist. Ich stelle mir gerade die Frage, ist diese mangelnde kollektive Professionalisierung in Deutschland am Ende vor allem ein strukturelles Problem? Was würde sich ändern, wenn kollegiales Lernen Teil der Arbeitszeit wäre?
Auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Wir investieren ganz, ganz, ganz stark in die Lehrkräfteausbildung, haben eine der längsten Lehrkräfteausbildungen der Welt. Aber unsere Fortbildung ist im internationalen Vergleich ziemlich unterbelichtet. Nur 4 Bundesländer haben überhaupt eine quantifizierte Fortbildungspflicht. Also die sagen, okay, so und so viele Stunden pro Schuljahr sollte man sich fortbilden als Lehrkraft. Singapur ist mit 100 Stunden natürlich weit wahnsinnig voraus, auch im internationalen Durchschnitt. Aber was ich interessant finde, ist eben, dass der Großteil dieser 100 Stunden Fortbildung eben nicht eine externe Fortbildung ist, wo man vielleicht in ein Landesinstitut fährt und da einen Workshop absolviert, sondern sie sind eben zum Beispiel in Form von solchen professionellen Lerngemeinschaften sehr, sehr, sehr eng im Berufsalltag eingebunden. Was total gut ist, weil man kann, das wissen wir auch aus anderen Forschungsergebnissen, das, was gute Fortbildung eben ausmacht, zum Beispiel, dass man die Wirksamkeit des eigenen Handels erleben kann, dass es am eigenen Unterricht erprobt wird. Und das kann man eben viel besser machen, wenn man es im Kollegium im Teil des Alltags macht. Und das Problem mit solchen One-Shot-Fortbildungen, eben solchen, die du beschrieben hast, mit diesen Frontalfortbildungen, der Transfer in die Praxis. Das ist die große Schwachstelle.
Heißt, in Singapur geht es stark um Empowerment, es geht um Ermächtigung und es gibt ja dort auch einen sogenannten Teaching Track. Lehrkräfte können bis zum Master Teacher aufsteigen und bleiben aber dabei im Klassenzimmer. Und daneben existieren auch ein Leadership Track und ein Specialist Track, die vom Ministerium so vorgespurt werden. Warum ist das für das Bildungssystem so entscheidend, didaktische Expertise weiterhin an der Basis zu halten, statt sie in die Verwaltung abwandern zu lassen, wie wir das oft in Deutschland und auch in der Schweiz beobachten?
Also es hängt sehr eng damit zusammen mit den professionellen Lerngemeinschaften, weil so ein Lernen von Lehrkräften in der Schule, wenn Schule wirklich für die Personalentwicklung Verantwortung übernimmt, das lässt sich ja nicht einfach so machen. Dafür braucht es ja wirklich Kompetenzen der Erwachsenenbildung. Dafür braucht man auch didaktische Experten in den Schulen. Und Singapur hat dafür Anfang der 2000er Jahre alternative Karrierepfade eingeführt. Also es gibt dort auch den klassischen Karrierepfad Richtung Schulleitung, wo man mit jeder Stufe eben neue Verwaltungsaufgaben übernimmt und Führungsaufgaben. Aber parallel haben sie auch den Teaching Track eingeführt. Und hier übernehmen Lehrkräfte mit jeder Stufe mehr Verantwortung für die Unterrichtsentwicklung an ihrer Schule, aber auch regional. Das heißt, eine Lehrkraft spezialisiert sich dann zum Beispiel in ihrem Fach und absolviert dann Weiterbildungen und dann kann sie zum Beispiel zum Senior Teacher aufsteigen und ist dann vielleicht Expertin für Mathematik in der Grundschule und dann leitet sie vielleicht solche professionellen Lerngemeinschaften an, ist dann auch vielleicht diejenige, die dann neue Methoden in die Schulen bringt. Und die nächste Stufe ist dann Lead Teacher. Die Lead-Teachers sind dann auch nicht nur in der Schule für ihr Themengebiet verantwortlich, aber auch regionalen Ansprechpartner und begleiten dann vielleicht auch andere Schulen in der Unterrichtsentwicklung. Und dann beim Master-Teacher sind die dann auch wirklich nationale Experten für ihre Fachdidaktik. Und das hat mehrere Konsequenzen. Einmal eben, dass die Expertise, die bei uns auf den Landesinstituten gebündelt ist, im ganzen Schulsystem verteilt ist. Das heißt, es gibt wirklich vor Ort Ansprechpartner, die dieses Lernen von Lehrkräften anleiten können. Aber es macht es auch, also ansprechender, eine Lehrkraft zu werden und auch angesehener, weil es immer einen Weg gibt, sich weiterzuentwickeln. Die gibt es natürlich auch bei uns in Deutschland, aber oft geht das nicht eben mit einem beruflichen Aufstieg einher, sondern es ist immer eine persönliche Sache. Und wir haben wissen auch aus Umfragen, es gab eine Forsa-Umfrage vor einiger Zeit unter deutschen Lehrkräften, 45% der Lehrkräfte in Deutschland sehen keine oder wenige Chancen für ihre berufliche Entwicklung. Und das finde ich ziemlich dramatisch. Und das löst das ein bisschen auf, indem man eben abseits von nur Schulleitung oder vielleicht einer Lehrerausbildung auch noch andere Karrierepfade schafft.
Andere Karrierepfade schaffen, Aufstiegsmöglichkeiten gewähren. Hochinteressant. Dieser Blick über den Tellerrand, den wir heute von dir erhalten, Alexander. Du hast das Buch Bildungsweltmeister geschrieben. Wir sprechen jetzt ganz viel über Schulen und was an Schulen anderswo anders läuft und ob wir vielleicht davon was lernen können. Ich versuche auch jetzt in dieser Podcast-Reihe Education Minds noch einen Brückenschlag zu meiner eigentlichen Zielgruppe zu machen, den Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Viele von unseren Zuhörenden arbeiten ja als Einzelkämpfer, sind als Dozentin, als Dozent unterwegs. Sie bereiten sich alleine vor, sie reflektieren alleine und sie bleiben vermutlich auch oft mit ihren didaktischen Fragen allein. Wenn wir dieses Prinzip der professionellen Lerngemeinschaften, das du uns hier vorgestellt hast, aus diesen vier Ländern, die du besucht hast, auf die Erwachsenenbildung übertragen wollen, was wäre der erste realistisch umsetzbare Schritt?
Sag mal, ich spreche lieber von so Gelingensbedingungen. Wir wissen so aus der Forschung, es gibt Abstufungen in der Zusammenarbeit. Es fängt an beim Austausch, wo man einfach nur erzählt, was machst du, was mache ich. Dann geht es so Richtung Arbeitsteilung, wo man vielleicht, du übernimmst diesen Arbeitsschritt und ich übernehme diesen Arbeitsschritt. Aber die höchste Stufe ist ja die Co-Konstruktion, wo dann man wirklich zusammenkommt und gemeinsam an einer klaren Fragestellung arbeitet, unterschiedliche Kompetenzen mit einbringt und gemeinsam reflektiert. Also ich glaube, man braucht schon eine klare Frage, um das Projekt zu fokussieren, damit es nicht irgendwie über irgendwas geht in deiner didaktischen Praxis, sondern dass man das fokussiert und auch irgendwie, was diese professionellen Lerngemeinschaften auch ausmacht, ist, dass man auch eine Art Forschungsfrage hat, gerade eben, und auch Daten sammelt, im weitesten Sinne natürlich. Das heißt, man hat eine Forschungsfrage, überlegt sich, erarbeitet was gemeinsam und dann probiert man das in der eigenen Praxis aus. Wie hat denn dieses Konzept funktioniert, das, was wir uns zusammengearbeitet haben? Und dann kommt man nochmal zusammen und reflektiert diese Erfahrung und feilt dann vielleicht an einem anderen Verständnis. Also diese Schleife Theorie-Praxis funktioniert auch in anderen Kontexten.
Lass mich das noch ein bisschen zuspitzen. Angenommen, du hättest einen Hebel, den du drücken könntest. Wo siehst du die stärkste Hebelwirkung? Ist das bei den einzelnen Dozierenden? Ist das bei der Gesamtinstitution? Ist das noch weiter oben bei den Leuten, die für die Bildungspolitik verantwortlich sind?
Das Schöne ist, man kann auch schon loslegen, ohne dass die Strukturen von oben da sind. Also man kann auch zu zweit eine professionelle Lerngemeinschaft gründen. Ich habe das im Studium auch gemacht mit meiner Kommilitonin. Wir wollten uns weiterbilden und wir haben uns ein Buch genommen und dann haben wir uns alle 2 Wochen getroffen und das Kapitel besprochen, das wir gerade gelesen hatten und überlegt, was es dann für unseren Unterricht in der Zukunft bedeuten könnte. Da gab es keine Struktur dahinter, wir waren einfach motiviert. Und natürlich ist es gut, wenn langfristig auch die Politik dafür Rahmen schafft für so etwas und natürlich auch Kapazitäten schafft, aber an sich steht es jedem frei, in dem Ausmaß und in dem Umfang, wie es realistisch ist, auch selber loszulegen.
Alexander, ich mache ein bisschen Spoiler-Alarm. Ich habe dein Buch bis zu Ende gelesen. Dort destillierst du 3 Prinzipien heraus, die du dort sehr anschaulich erklärst. Du sagst, es braucht tatsächlich flexible Unterstützung mit hohen Anforderungen und dann aber auch die richtige Didaktik zur richtigen Zeit. Und dann eben das, was du jetzt heute ausführlich uns dargelegt hast, Lehrkräfte, die sich als Forscherinnen und Forscher für den eigenen Unterricht auch verstehen. Und das verspricht ganz viel Lernerfolg. Du sagst da in deinem Buch, es geht darum, ein Ökosystem von geteiltem Wissen unter diesen Lehrkräften und Lernenden aufzubauen. Was müsste in Deutschland zuerst passieren, damit so ein Ökosystem entstehen kann?
Es braucht verschiedene Mechanismen, wie die Innovation von der einzelnen Lehrkraft oder der einzelnen Schule auch in die Breite gelangen kann. Und da gibt es auch in diesen Ländern, die ich beschrieben habe oder die ich besucht habe, einige davon. Zum Beispiel in Singapur gibt es am Ende des Schuljahres einen pädagogischen Tag an der Schule, bei dem alle professionellen Lerngemeinschaften dem Kollegium präsentieren, was sie gelernt haben in ihrer Zeit in diesem Schuljahr. Ganz spannend. Es gibt auch in Singapur Schulfamilien, Cluster von so 10 bis 14 Schulen. Da gibt es auch jährliche Konferenzen, bei denen dann die Schulen teilen können, was sie an ihrer Schule gemacht haben. Und dann können auch die anderen Schulen in der Region davon lernen. Auch in Japan zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Methoden rückwärts zurückgehen, bei Lesson Study, es gibt auch regionale Lesson Study Gruppen, bei denen dann Lehrkräfte zusammenkommen aus unterschiedlichen Schulen und gemeinsam an der Stunde feilen oder hospitieren. Schulen machen auch Tage der offenen Tür, bei denen sie dann vielleicht mehrere Lesson-Study-Stunden am Tag präsentieren, andere Schulen einladen. Die Schulen schreiben auch Forschungsberichte zu ihren oder Abschlussberichte zu ihren Lesson-Study, was sie daraus gelernt haben, die dann auch öffentlich sind für andere Schulen. Auch in Finnland, die Übungsschulen, die bringen auch alle 1 bis 2 Jahre auch eine Art Forschungsbericht heraus, bei dem, was die Ausbildungslehrkräfte an Art praxisnahe Forschung mit ihren eigenen Schülerinnen und Schülern gemacht haben. Das wird dann auch eben auch veröffentlicht. Und so entsteht eben praxiserprobtes Wissen. Das hat noch eine andere Qualität als theoretisches Wissen aus der Wissenschaft, weil man als Lehrkraft weiß, okay, das haben andere Lehrkräfte so ausprobiert, das hat bei denen so funktioniert. In dem Kontext, in einem ähnlichen Kontext wie bei mir. Und so gibt es eben diese Methoden, die ich beschrieben habe. Sie generieren praxiserprobtes Wissen, aber es braucht eben auch diesen Mechanismus darüber hinaus, um das zu verbreiten.
Alexander, diesen Begriff nehme ich von heute mit. Wir brauchen mehr praxiserprobtes Wissen, weil dieses Wissen eher anschlussfähig ist, als wenn es aus dem Elfenbeinturm der Forschung kommt. Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, so wie ich das immer gegen Ende der Podcast-Reihe hier mache. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, 3 Punkte versuche ich rauszugreifen. Ich habe verstanden, Lehrkräfte, wenn die sich als Forschende verstehen, dann entsteht dort eine ganz bestimmte professionelle Identität, nämlich wenn Theorie und Praxis nicht als getrennte Welten behandelt werden, sondern systematisch ineinandergreifen, wie du das sehr schön in Worte gefasst hast. Mir macht dieser Ansatz viel Eindruck, wenn sich Lehrende als lebenslang Forschende sehen. Und ich finde hochinteressant, dass wir unbedingt diesen Ansatz ein bisschen weiterverfolgen, weiterdenken sollten. Das heißt, ich freue mich, wenn dein Buch weitere Leserinnen und Leser findet, wenn noch mehr Leute neugierig werden, hier mal ein bisschen weiterzudenken. Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, die Kraft des Kollektivs. Nachhaltige Unterrichtsentwicklung ist keine Einzelleistung, sondern entsteht insbesondere, wenn Klassenzimmer geöffnet werden und wenn die Beteiligten das auf das, was jetzt wirklich wichtig und wesentlich ist, auch mal zusammenfassen und interpretieren und weitertragen. Die Frage könnte ja so lauten: Was bringt uns weiter? Was ermöglicht Lernerfolg? Was schließt möglichst alle Kinder im Lernprozess oder Erwachsenen gut ein? Was brauchen die Lernenden, um jetzt einen Schritt weiterzukommen? Drittens habe ich notiert: Strukturen vor Appellen. Verbindliche Fortbildungszeit, wie wir das von Singapur gesehen haben, alternative Karrierepfade, wie du das auch beschrieben hast, im Prinzip geteilte Innovationsmechanismen, das sind alles Voraussetzungen für mehr Freude, für mehr Erfolg im Lehrberuf. Und hier ist in Deutschland und in der Schweiz noch deutlich Luft nach oben. Alexander, was denkst du über diese Zusammenfassung? Gibt es Ergänzungen von dir jetzt?
Ja, das sind, glaube ich, also gute 3 Prinzipien. Ich würde noch diesen Netzwerkgedanken noch mit reinbringen, dass es auch Mechanismen gibt, um die Schulen untereinander zu vernetzen und eben auch diese Mechanismen der Verbreitung der Innovation zu schaffen.
Netzwerke bauen, Mechanismen der Verbreitung, so wie wir das hier mit dieser Podcast-Episode auch machen. Und genau. Netzwerke bauen. Du hast mir praktisch den letzten Punkt schön vorweggenommen, weil am Schluss frage ich immer meine Gäste: Wo findet man dich? Wie kann man sich mit dir verbinden?
Ja, auf LinkedIn, auf Instagram, gerne auch auf meine Homepage schauen, alexanderbrandt.de zum Beispiel. Ich bin auch viel mit Vorträgen unterwegs und Lesungen. Da kann ich auch, sieht man mich auch immer wieder mal.
Danke für dieses lehrreiche Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, dir auch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.